Herzlich willkommen beim Philosophy Club. Wie ihr sehen könnt, sitzt zu meiner Rechten Daniel Segan, ein guter Freund von mir. Ich freue mich, dass du wieder da bist.
Danke für die Einladung.
Ja. Daniel, was ich an dir schätze, ist, du bist ein Leser von Büchern. Ja. Also du guckst immer wieder mal so auf deinem Radar, was gibt es für neue Bücher. Mhm. Du sortierst da immer wieder mal aus.
Ja.
Ganz wichtig, ne? Finde ich richtig klasse. Und abgesehen davon, ihr müsst ja gleich mal zuhören, hat Daniel eine wunderbare Radiostimme. Das macht wirklich Spaß, dir zuzuhören. So, schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Und damit sind wir gleich schon bei der allerersten Frage, Daniel, weil die zu dem Thema relativ gut passt. Natürlich bist du jetzt gleich schon voreingenommen. Hm. Nämlich die Frage ist, warum soll ich außerhalb der Bibel noch andere Bücher lesen? Hm. Ist die Bibel nicht von Gott so geschrieben, dass auch der einfache Mensch sie versteht? Also es geht nicht darum, ob ich nicht noch eine Biografie lese oder ein Kochbuch oder so, sondern es geht darum, um die Frage, warum kommst du mir mit Kommentarbüchern, warum kommst du mir mit Lexika?
Ja.
Es muss doch reichen, einfach nur so Luther oder Elberfelder oder was auch immer Übersetzung zu lesen, weil die Bibel ist doch für den einfachen Mann geschrieben. Mhm. Wozu die komplizierte Wissenschaft, wenn überhaupt?
Ja, die ersten Jahre meines Glaubens habe ich mich das auch so gefragt, bis ich dann auf Texte gestoßen bin, kann ich nicht verstehen. Also wir haben es bei der Bibel mit einem 2.000 bis 4.000 Jahre alten Text zu tun. Völlig anderer kultureller Hintergrund, soziale Hintergründe, politische Hintergründe, verschiedene Literaturgattungen, Geschichte, Philosophie sage ich schon, die Psalmen. Also wenn ich in einer völlig anderen Zeit als einer damaligen Zeit lebe, werde ich höchstwahrscheinlich viele Dinge falsch interpretieren. Ja. Und es ist in der Geschichte auch leider schon häufiger vorgekommen, unter anderem auch ziemlich tragisch. So ist zum Beispiel zu Beginn des 30-jährigen Krieges 1618 die Bibelstelle aus Daniel Kapitel 11, Verse 40 bis 45, wo es heißt, die Könige aus des Südens werden kommen und das Reich vernichten, so sinngemäß, auf die katholischen Habsburger gemünzt wurden. Und das war des Friedens nicht sehr träglich, wie wir wissen. Und auch andere tragische Fehlinterpretationen von Bibelstellen haben schon tragische Ausmaße, vor allen Dingen auch für einzelne Personen teilweise gehabt. Natürlich kann ich die Evangelien so verstehen, ohne jetzt einen Doktortitel zu haben und zig Bücher gelesen zu haben. Aber alleine, wenn ich Prophetien aus dem Alten Testament lesen möchte, oder wenn ich vor allen Dingen auch die Briefe im Neuen Testament richtig verstehen möchte, wo kulturelle Dinge angesprochen werden, Klassiker, die Frauen in Kopftücher im 1. Korinther, dann brauche ich Bücher, die mir das erklären, was war denn damals überhaupt los? Was war in Korinth überhaupt los? Warum diese Themen? Oder besonders schön finde ich das bei den Gleichnissen von Jesus. Wir lesen den barmherzigen Samariter. Beliebtes Floskel auch heute manchmal so und dann, ja, nette Geschichte so, ne? Oder der verlorene Sohn. Hey, können wir einen coolen Film draus machen, ja, so einen schönen Schmusefilm. Ja. Aber für die Menschen damals im ersten Jahrhundert war sowohl der Samariter als auch der Vater in dieser ursprünglichen Bedeutung eine gigantische Aussage. Der Samariter war der größte Feind der Juden der damaligen Zeit. Die haben sich alles getan, nur nichts Gutes. Und in diesem Gleichnis zeigt Jesus, wie Gottes Liebe ist.
Ja.
Und beim Vater, beim verlorenen Sohn, benimmt sich der Vater für einen Vater im ersten Jahrhundert, man würde sagen, der hat nicht mal den Zapfen auf der Tanne. Es war eine Autoritätsperson, die hat man nicht einfach mal so beleidigt. Und wenn, dann hat er das massive Konsequenzen. Und dass dieser Vater, der so beleidigt wurde und der sich von den Sohn so beleidigen lassen hat, sich so barmherzig und liebevoll verhält, dass er sehnsüchtig auf den Sohn wartet und als er zurückkehrt, in die Arme nimmt und noch das Mastkalb schlachten lässt, ist für einen Vater im ersten Jahrhundert, den hätte man in die Klinik gebracht, aber ganz ehrlich, den hätte man als Vater schon gar nicht mehr respektiert, weil es eine absolute Respektsperson war. Um das alles zu verstehen, was für eine gewaltige Sprengkraft in allein solchen Gleichnissen drin ist, braucht es eben andere Bücher.
Ja.
Es braucht nicht unbedingt immer die dicken theologischen trockenen Schinken, die gibt es auch, aber so ein bisschen es gibt so viele populärwissenschaftliche Bücher über das Römische Reich zum Beispiel. Ja. Das ist auch für Laien gut verständlich und hilft ungemein, die damalige Situation kulturell, politisch und sozial in Wasser zu verstehen.
Ja,
ja.
Ja. Ja, super.
Was empfiehlst du so?
Ja, also, ich sag mal so, vielleicht kann ich mal so sagen, ne? Also man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen.
Ja.
Also selbstverständlich, du hast es schon absolut richtig gesagt, wir haben mit der Bibel ein Dokument vor uns, was erstens in einer anderen Kultur geschrieben ist.
Ja.
Und jeder, der schon mal eine Weile in einer anderen Kultur gelebt hat, wir waren als Familie mehrere Monate in Taiwan, weiß, wie große Verständigungsschwierigkeiten man hat, selbst wenn man dieselbe Sprache spricht, aufgrund dessen, dass die Kultur anders ist und man andere Assoziationen auslöst mit Sprache. Und dann haben wir auch noch die zeitliche Differenz. Mhm. Das heißt, wir haben, wie du gesagt hast, ein altes Dokument. Ist es, glaube ich, nicht zu erwarten, dass ich so ein altes Dokument, also mal so das neueste 2000 Jahre alt und aus einer ganz anderen Kultur, dass ich das intuitiv alles verstehe.
Ja.
Ich denke, es ist einfach so, dass gewisse kulturelle Dinge überlappen. Mhm. Also, und andere kulturelle Dinge überlappen nicht. Also zum Beispiel, wenn die Offenbarung von Kronen spricht, muss man ja die Frage stellen, wann werden Kronen getragen oder wann werden Siegeskränze getragen? Mhm. Und das ist nicht nur zu Sportveranstaltungen, sondern wenn man sich dann einfach guckt, das erscheint zum Beispiel im Militärkontext, kriegen gewisse Passagen eine völlig neue Bedeutung, aufgrund dessen, dass ich es erst verstehe, wenn ich mich mit der anderen Kultur, mit der anderen Sprache vertraut mache.
Ja.
Gewisse Dinge aber überlappen im kulturellen Kontext. Also gewisse Dinge sind gleich. Also zum Beispiel für die Griechen oder vor allen Dingen für die Juden war eine Auferstehung eine Auferstehung. Ein Grab war ein Grab und drei Tage waren drei Tage. Da brauche ich keinen Wissenschaftler, der mir erklärt, was es bedeutet, dass Christus am Kreuz gestorben ist und dass nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Und so haben wir eben in einem Dokument zusammen eine Mischung von sagen wir mal so, von sprachlichen Überlappungen, wo wir Konkurrenz haben, die wir intuitiv verstehen. Und wir haben gewisse Dinge, die wir intuitiv nicht verstehen, weil man damals anders gesprochen hat.
Ja.
Und mit dieser Mischung muss man in der Balance halten.
Ja.
Und ich glaube, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Man kann auf der einen Seite so die Herangehensweise haben, also entweder ich verstehe alles gleich und der Heilige Geist wird mir das schon irgendwie erklären, was brauche ich in einem Buch. Das ist von der einen Seite runtergefallen, von der anderen Seite runtergefallen, ist so zu sagen, oh, das ganze Ding ist so kompliziert, das verstehe ich niemals und für jede Bibelstelle gibt es 50 Ausleger, ich gebe auf, sollen sich die Philosophen damit beschäftigen oder so.
Ja.
Und dass man einen gewissen Abstand nimmt. Und das wäre von der anderen Seite vom Pferd gefallen. Mich hat vor vielen Jahren mal jemand aus der Alpha-Buchhandlung gefragt, muss ich denn jetzt Griechisch lernen, um das Neue Testament zu verstehen.
Schadet nicht.
Und ich habe gesagt, schaden tut es nicht. Aber ich habe gleichzeitig zu ihm gesagt, weißt du was, es reicht vollkommen aus, das einmal in Deutsch zu lesen. Bis wir das alles umgesetzt haben, was wir im Deutschen verstehen, braucht sowieso ein ganzes Leben. Also, und ich denke, das ist so die Herangehensweise, wenn wir Wort Gottes lesen. Wir vertrauen darauf, dass übrigens wahnsinnig begabte Menschen, mindestens seit Martin Luther, sich daran gesetzt haben, das für uns schon lesbar zu machen.
Ja.
Und das können wir dankend annehmen, dass wir ein Wort Gottes in unsere Sprache haben, was wir verstehen können.
Oh ja.
Und so mein praktischer Tipp wäre, lass uns immer danach suchen, auf die Dinge sich zu konzentrieren, die wir verstehen. Und nicht nur den Text lesen, sondern die Warum-Frage zu stellen. Also die große Frage ist immer, warum steht das da? Was willst du mir damit sagen? Und dann macht das natürlich auch richtig Spaß. Es geht nicht nur darum, Leute, lest die Bibel, ja, so mindestens eine halbe Stunde oder so. Das ist gar nicht Sinn und Zweck der Sache.
Ja.
Im Endeffekt ist das Ziel, es zu verstehen. Und die Hilfen in Anspruch zu nehmen, die in dem, wo ich gerade mit meiner Ausbildung, mit meiner Vorbildung stehe, die in Anspruch zu nehmen und zu wachsen. Also für Einsteiger, ich habe hier mal was mitgebracht, eine Bibel, die ich gut empfehlen kann, eine Studienbibel. Weil Leute fragen mich immer, welche Studienbibel empfiehlst du denn? Und die ist gar nicht so schlecht. Begegnung fürs Leben Studienbibel für jeden Tag ist erstens ziemlich gut, weil es einen schönen Einband hat. Mhm. Also eine Bibel muss sich auch irgendwo schön anfühlen. Die will man gerne in die Hand nehmen. Ja. Ja. Das Papier ist sehr schön. Mhm. Ich lasse es zu, weil muss ich noch verschenken, ist noch ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Und die Kommentare sind fair. Also die Kommentare sind ausgewogen insofern, dass sie mir helfen, den Text zu verstehen. Mhm. Und in dem Augenblick, da wo es verschiedene Alternativen gibt, wie der Text in der Geschichte der Christenheit verstanden worden ist, dass man hier nicht jemand seine Theologie mir sozusagen in den Hals runterwirkt, sondern die sind sehr fair, um zu sagen, kann man so verstehen, so verstehen, so verstehen.
Ja,
genau. Wahrscheinlich geht es in die Richtung, weil das sind die 5 besten Argumente. Also Begegnung fürs Leben von SCM Hensler ist wirklich eine tolle Sache.
Man darf auch nicht vergessen, es gibt die goldene Regel für die Auslegung, dass ein Text nur das bedeuten kann, was der Autor damit sagen wollte.
Ja, genau.
Und das steht nun mal nicht dabei.
Ja.
So, und deswegen braucht es eben halt Bücher. Ja. Und ich finde, das Lehre, nicht nur ich finde, wenn ich mir das Neue Testament angucke, wie wichtig das Paulus ist, dass Lehre super, super wichtig ist.
Ja.
Gerade für die, die vielleicht mal ein Hauskreisthema machen oder mal predigen.
Ja.
Das ist nicht egal, was man da erzählt.
Ja.
Und deswegen, ja, natürlich braucht es auch einen Heiligen Geist, logisch, aber es braucht auch Bücher.
Ja, genau. Mir fällt noch ein cooler Spruch ein, bevor wir Schluss machen.
Mhm.
Den hat mir mal irgendjemand gesagt, ich weiß nicht, vielleicht warst du es, ist egal, auf alle Fälle nicht von mir. Derjenige hat gesagt, die Bibel ist für uns geschrieben, aber nicht an uns.
Ah ja, sehr schön.
Und ich denke, das bringt das sehr schön auf die Waage. Ich kann mit der Erwartung an das Lesen herangehen, Gott spricht zu mir.
Ja.
Aber ich muss beachten, dass dieser Brief nicht auf Deutsch geschrieben wurde, sondern dass er zuerst mal an jemanden anderen geschrieben wurde und dass aber Gott diesen Prozess, dass er im Neuen Testament jetzt vor 2000 Jahren an hauptsächlich Juden in der Diaspora geschrieben hat, dass er diesen Prozess benutzt, an jemand anders geschrieben, aber für mich geschrieben. Ja, Gott hat sich dabei was gedacht.
Richtig.
Und er hat sich dabei auch was gedacht. Das ist keine Bürde, das ist keine Last, wenn wir sagen, oh, jetzt muss ich mir 20 Bücher kaufen. Es ist eine Freude, diesen Prozess des Entdeckens zu gehen und zu sagen, zeig mir, öffne mir die Augen, zu lesen, abzuwägen, nachzudenken. Mhm. Ich denke, wir vernachlässigen heute den Prozess des Nachdenkens, des Forschens, den Gott aber benutzen will, um uns Offenbarung zu geben. Ja, also besonders wir Charismatiker, wir denken, Offenbarung ist, wenn ich sage, aber Offenbarung kommt durch Ringen.
Ja.
Ja, Offenbarung kommt durch Denken. Und dieser Prozess, den benutzt Gott und der macht total viel Spaß.
Ja.
Paulus hat an Timotheus geschrieben, hat gesagt, denk über die Dinge nach.
Ja.
Und Gott wird dir Verständnis geben. Also wenn du nicht nachdenkst, gibt dir Gott kein Verständnis. Und uns in diesen Prozess einzulassen, nicht überwältigt zu sein, im Sinne von, morgen muss ich alles verstehen, sondern genau zu wissen, ich habe Jahrzehnte vor mir, wenn ich ein junger Mensch bin, ich mache mich auf die Reise und bin mir auch bewusst, dass ich Dinge revidiere. Ja. aber diesen Prozess des Denkens, des Nachsinnens, des Fragens, wie ist das gemeint, warum, weshalb, des Nachforschens, das ist ein ganz spannender Prozess, ist Teil der Geistlichkeit, den Gott benutzt, um uns näher zu ihm zu führen.
Und selbst die vermeintlich trockenen, schweren Stellen im Alten Testament, wenn es da gute Bücher gibt, es braucht nicht viele Bücher, es braucht die richtigen Bücher.
Ja, das ist wohl wahr. Ein schlauer Spruch von dir, Daniel.
Man braucht da jetzt nicht sicher alles vollkrachen, sondern es gibt ein paar richtig gute Bücher, die auch das Alte Testament so gut erklären.
Ja.
Und man darf auch die Erwartung haben, dass selbst in vermeintlich trockensten Buch wie 1. Chronik oder 2. Chronik oder sowas, man etwas über Gott entdecken kann.
Ja, natürlich.
In jedem Buch der Bibel, in allen 66, kann man was über Gottes Wesen und Charakter herausfinden.
Ja.
Und das ist einmal ein Riesenprivileg.
Ja. Ich merke schon unsere nächste Philosophie Club Aufnahme. Was sind die guten Bücher?
Ja, Tisch ist groß genug.
Ja, genau.
Ich bringe was mit.
Gut. Vielen Dank, Daniel.
Gerne.
Okay.
Gerne.
Ich denke, wir machen eine Pause und dann auf zur nächsten Folge.
Gerne.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.